Save the Date. Deal Sourcing 2024. Am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Hallo und herzlich willkommen zu What's up Corporate Finance. Ich bin Michael Hetzstück und ich bin heute euer Host. Unseren heutigen Podcast würde ich gerne mit einer kleinen Schätzfrage beginnen. Wie hoch glaubt ihr, ist der Umsatz der Factoring-Branche in Deutschland? Na, was meint ihr? Die Antwort lautet, bei rund 400 Milliarden Euro pro Jahr liegt der Factoring-Umsatz in Deutschland. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch vor 10 Jahren. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass Factoring zu einem ganz zentralen Instrument der Unternehmensfinanzierung in Deutschland geworden ist. Aber eine Sache ist seit dem Beginn des Siegeszugs des Factorings bis heute gleich geblieben. Das Instrument ist recht komplex und für Neueinsteiger nicht ganz so leicht zugänglich wie vielleicht andere Finanzierungsarten. Vor allem rechtlich gibt es eine Menge Fragen rund um den Forderungsverkauf. Deshalb nehmen wir uns heute die Zeit, um diese größeren und kleineren rechtlichen Fallstricke beim Factoring für euch einmal aufzudröseln. Was muss man wissen, wenn man Factoring machen will? Und wie weit haben die Factoring-Anbieter die rechtlichen Herausforderungen eigentlich im Griff? Das sind unsere heutigen Leitfragen. Die Antworten hoffe ich mir von zwei Gästen, die in der gleichen Firma arbeiten, bei der Targo Bank, einem der Marktführer im Factoring, aber einen ganz anderen Hintergrund haben. Mein Gast A ist Sales-Chef Christopher Zanke, der Ansprechpartner der Kunden für Fragen und Probleme aller Art. Meine Annahme ist, dass er sehr genau weiß, welche rechtlichen Nüsse den Unternehmern anfangs besonders schwer im Magen liegen. Hallo Christopher.
Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf den Austausch.
Super, das freut mich. Und unser Experte für die juristischen Feinheiten ist Marc Bäumer, der Master Legal Counsel bei der Targo Bank. Herzlich willkommen, lieber Marc.
Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch schon.
Ich freue mich ganz besonders, dass auch du heute mitmachst und aufpasst, dass Christopher und ich keinen Quatsch erzählen.
Ich gebe mir die beste Mühe.
Das kann auch wichtig werden in der nächsten Zeit. Super, ich würde aber gerne mit Christopher beginnen. Christopher, wir haben ja eingangs die Zahlen zum Wachstum des Factoring-Geschäfts in Deutschland genannt. Mehr als eine Verdopplung innerhalb von 10 Jahren auf ein mittlerweile sehr, sehr hohes Niveau. Was ich mich frage, ist, wie gut hat sich das Geschäft denn gerade in den letzten 12 bis 18 Monaten entwickelt, seitdem wir die ganzen Widrigkeiten im Makroumfeld haben und natürlich auch de facto eine Rezession in einer hohen Inflationszeit hier in Deutschland. Ist Factoring resilient geblieben?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage zum Eingang und du hattest ja eben auch schon die Zahlen genannt. Wir haben in den letzten 14 Jahren tatsächlich jedes Jahr neues All-Time-High gesehen für die Factoring-Branche. Zuletzt, die Verbandszahlen sind vor kurzem veröffentlicht worden, also 2023 hatten wir ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr von 3,1%. Wenn man das jetzt im Vergleich zum darauf folgenden Vorjahr oder dem Vorjahr davor sich anschaut, dann sind die Wachstumsraten etwas leicht zurückgegangen. Wenn man aber dabei beachtet, welche Herausforderungen 23 auf der Agenda standen und wenn man sich das preisbereinigte BIP von minus 0,3% ins Gedächtnis ruft, dann sind die Wachstumszahlen nach wie vor sehr ordentlich. Du hast gerade gefragt, ob Factoring ein resilientes Produkt ist und unserer Ansicht nach gerade in den Zeiten, in denen wir uns aktuell befinden, voller Herausforderungen, gerade insbesondere für die Unternehmer, hat sich Factoring tatsächlich bewährt. Wenn wir auch die letzten 10 bis 15 Jahre der Factoring-Entwicklung uns anschauen, dann sehen wir immer da, wo die deutsche Wirtschaft am Schwächeln war oder die Weltwirtschaft am Schwächeln war. Gerade da hat sich das Thema Factoring natürlich aufgedrängt und bewährt, weil es einfach eine sehr, sehr gute Ergänzung zum Finanzierungsmix ist und eben Unternehmen dabei hilft, Liquidität zu generieren. Wenn vielleicht der ein oder andere Bank oder Finanzierungspartner da etwas risikoaverser angeht.
Factoring hat sich in den letzten Jahren ja auch in so Spezialnischen hereinentwickelt, die man anfangs gar nicht so sehr mit Factoring in Verbindung gebracht hätte, zum Beispiel als Bestandteil bei der Finanzierung von M&A-Transaktionen oder von Restrukturierungsfinanzierungen. Haben sich diese Geschäftsfelder auch etwas abgekühlt im Wachstum?
Ich würde sagen, gerade die beiden Bereiche, die du gerade genannt hast, haben in den letzten Jahren nochmal einen deutlichen Schub erlebt. Also gerade im Niedrigzinsumfeld, wo der M&A-Markt natürlich sehr, sehr stark auch war, da haben wir gesehen, dass hier die Transaktionen natürlich deutlich zugenommen haben. Und im Restrukturierungsbereich würde ich sagen, jetzt gerade wo wir uns in den aktuellen Entwicklungen sehen, wirtschaftlich etwas schwieriger geworden. Die Insolvenzzahlen nehmen nach wie vor zu. Gerade da ist natürlich jetzt auch wieder das Thema Factoring ja von der Nachfrage deutlich positiv beeinflusst. Also es spiegelt sich immer so ein bisschen die wirtschaftliche Entwicklung bei uns auch wieder. Und je nachdem, in welchen Phasen wir uns bewegen, kommt eben aus dem einen oder aus dem anderen Bereich dann ein deutlicher Nachfragenachschub.
Dann lohnt es sich ja, dass wir heute mal eine Art Tutorial Factoring und Recht machen. Lieber Marc, was ich mich frage, ist, wie arbeitet es sich dann als Hausjurist bei einem Factoring-Anbieter? Ist der Job nervenaufreibend und komplex?
Komplex, ja. Nervenaufreibend würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben wollen, aber komplex ist er. Und ich glaube, die Komplexität, zu der werden wir auch später noch kommen, denn ein, zwei Aspekte haben wir uns herausgesucht, über die wir wahrscheinlich heute sprechen werden. Und nur um das schon mal vorweg zu sagen, also Komplexität kommt alleine schon daher, dass wir uns natürlich ganz, ganz viele Branchen anschauen und eben auch dann die Branchenspezifika anschauen müssen und auch ganz viele verschiedene Bonitätssituationen uns betrachten müssen. Wie jetzt auch schon angeklungen, dass wir auch insolvenznah oder auch restrukturierungsnah beispielsweise finanzieren oder aber auch Sondersituationen wie M&A-Verkäufe mit begleiten. So dass man wirklich sagen kann, es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Daneben, auch das wird wahrscheinlich noch Teil unseres Podcasts sein, sind wir auch im Ausland tätig, beziehungsweise haben mit ausländischen Forderungen zu tun. Also langweilig wird einem hier nicht. Es ist sehr, sehr abwechslungsreich und sehr, sehr spannend. Und es ist wirklich so, es wird einem nie langweilig.
Jetzt würde ich aber fast mal sagen, bei 400 Milliarden Euro Volumen im Jahr und seit vielen Jahren fest etabliert, müsste es doch eigentlich nichts geben, was es in der Branche noch nicht gegeben hat und was rechtlich noch nicht irgendwie aufgedröselt ist. Wie kann es denn sein, dass es bei diesem etablierten Finanzierungsinstrument immer noch haben so viele rechtliche Herausforderungen oder Felder der Aktion gibt, auf denen du tätig werden musst?
Naja, zum einen ist natürlich das Recht immer wieder im Wandel. Das ist, beschäftigt uns. Und zum anderen ist es halt einfach die, ja, doch große Variationsbreite des Factorings. Es gibt immer wieder Einzelfälle, wo man sagt, ach ja, hier ist es doch nochmal ein bisschen anders als der Normalfall. Und da muss man einen Blick drauf haben. Andersherum ist es natürlich aber auch so, es gibt schon viel, viel Erfahrung. Wir sind sehr, sehr lange am Markt. Bei vielen Dingen haben sich auch etablierte Mechanismen eingespielt. Da ist es dann tatsächlich so, dass das ja eine eingespielte Sache ist.
Das heißt auch, wenn du sagst, eingespielte Sache, dein Job ist es nicht, permanent Prozesse zu führen oder ähnliches, sondern eigentlich geht es bei dir eher darum, für jeden Spezialfall rechtssichere Factoring-Verträge aufzusetzen, oder?
Richtig, genau. Wir haben natürlich einen, wie das auch bei anderen Unternehmen so ist, einen Standardvertrag, den wir mal entworfen haben und der für eine Vielzahl unserer Kunden passt. Und dann gibt es natürlich Einzelsituationen und für diese Einzelsituationen werde ich dann eingeschaltet und die muss ich mir dann angucken.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in die Details rein. Einige Themenfelder, die wir uns vorgenommen haben, hast du schon angeteasert. Beginnen möchte ich aber gerne mit dem Kern des Ganzen, nämlich dem Thema Forderungsverkauf an sich. Christopher, kaufen Factoring-Anbieter eigentlich immer im rechtlichen Sinne die Forderung eines Unternehmens gegen einen Kunden auf?
Also wir als Targobank ja. Also wir bieten tatsächlich Factoring ausschließlich im True-Sale Non-Recourse-Factoring-Verfahren an. Also bei uns ist immer die oberste Priorität, dass wir die Forderung auch wirklich dann erwerben unserer Kunden. Und natürlich durch den Erwerb der Forderung entstehen auch gleich die wesentlichen Vorteile für unsere Kunden. Nämlich zum einen, er hat Anspruch auf den Kaufpreis, hat einen sofortigen Liquiditätseffekt. Das ist das eine, was damit einhergeht. Und durch den echten Forderungsverkauf geht auch das Delcredere-Risiko, das heißt der Ausfallschutz auf die Abnehmer, geht dann auch direkt mit dem Kunden einher. Das heißt, sollte dann der Abnehmer, warum auch immer, die Forderung nicht begleichen können, sind wir natürlich dann da und übernehmen das Delcredere-Risiko. Und zum Dritten, und das ist eben auch nur gegeben, wenn ich einen echten Forderungsankauf stattfinden lasse, ist der Bilanzeffekt mit dann dabei. Das heißt, die Forderung geht aus der Bilanz des Kunden und das hat natürlich dann auch wieder Effekte auf die Kennzahlen. Also wir als Targobank bieten ausschließlich das echte Factoring an und da muss man dann eben auch die rechtlichen Aspekte einordnen, um das Ganze dann auch sauber aufzusetzen.
Das heißt, rechtlich gesehen ist Factoring kein Kreditgeschäft, korrekt?
Das ist korrekt. Das ist auch wirklich so eine sehr, sehr gute Grundlage und ein guter Einstieg, um die rechtlichen Aspekte dann auch weiter aufzuarbeiten, weil, wie du schon gesagt hast, wir reden hier wirklich von einem Kaufgeschäft und da ist natürlich immer die erste Frage, die man sich als Factor stellen muss, kann ich denn das kaufen, was mir hier angeboten wird? Und das ist natürlich vermeintlich eine einfache Frage, auf die es natürlich nicht immer eine klare Antwort gibt. Und wenn man jetzt mal beispielsweise als Kunde in seine eigenen Kreditverträge mit den Hausbanken reinschaut, dann wird man vielleicht feststellen, dass da ja zum Beispiel eine globale Quartalssession vereinbart wurde. Und da hat man natürlich dann da schon mal eine Einschränkung, die man im Vorfeld am besten mit seiner Bank dann auch mal vorbespricht, damit hier schon mal die Grundlage geschaffen ist, um das Ganze dann auch aufzusetzen.
Da sind wir also bei der Frage, wo genau oder wie weit kann Factoring gehen? Und da habe ich das erste Leckerli für Markt dabei, nämlich ein Wort, bei dem dir bestimmt das Herz aufgehen wird. Eigentumsvorbehalt ist, glaube ich, ein großes Thema beim Factoring, was wir hören. Was genau verbirgt sich dahinter?
Hinter dem Wort Eigentumsvorbehalt verbirgt sich ein folgender Sachverhalt. Ein Lieferant liefert an seinen Kunden und will sich die Kaufpreisforderung sichern lassen. Das macht er dergestalt, dass er sagt, die Ware, die ich dir geliefert habe, gehört dir erst in dem Zeitpunkt, in dem ich den Kaufpreis von dir erhalte. Ergänzt wird das Ganze dann oftmals noch dadurch, dass er sich nicht nur das Eigentum an der Ware vorbehält, wo der Name herkommt, sondern auch sagt, den Kaufpreisanspruch, den du von deinem Endabnehmer erhältst, den möchte ich mir auch noch zur Sicherheit abtreten lassen. Und da hat jetzt, dadurch, dass das ein üblicher Sachverhalt ist, der in der Geschäftswelt immer wieder vorkommt, der BGH gesagt, naja, eine Bank kann sich jetzt nicht alle Forderungen abtreten lassen von dem Bankkunden gegen dessen Abnehmer wiederum, weil sonst der Abnehmer dazu verleitet würde, gegenüber seinen Lieferanten vertragsbrüchig zu sein. Kurz und knapp gesagt. Das heißt, für eine Bank, eine kreditfinanzierende Bank, ist der Forderungsbestand nur weniger wert, weil entsprechende Verzichte in diesen Globalzessionen aufgenommen werden müssen. Das heißt, also eine Bank erhält nur die Forderung, soweit sie keinem verlängerten Eigentumsvorbehalt unterliegen. Das ist im Factoring anders. Und warum ist das im Factoring anders? Weil die Situation, die man sich vor Augen halten muss, ganz, ganz ähnlich ist. Für den Lieferanten macht es keinen großen Unterschied, ob der Kunde jetzt darauf wartet, dass der Abnehmer bezahlt und er sein Geld erhält, um den Lieferanten zu befriedigen, oder ob der Factoring-Anbieter ihm vorab schon das Geld eben gibt für diese Ware und dann weiterleitet an den Lieferanten.
Das heißt, dieses Thema ist kein Hindernis für Factoring. Wenn ich solche Verträge habe mit Kunden, no prob.
Dieses Problem ist kein Hindernis im Regelfall. Es ist aber auch so, das haben wir ja schon gesagt, es tritt auf bei Waren und nicht im Dienstleistungssektor und ist eher so, dass es ein Vorteil ist im Factoring, weil eben der Forderungsbestand, der möglicherweise eine Finanzierung besichern soll, bei uns größer oder werthaltiger betrachtet werden kann, als das bei einer kreditgebenden Bank der Fall wäre.
Was hier vielleicht noch kurz ergänzend aus unserer Vertriebssicht immer ganz relevant ist in dem Thema, in Bezug auf das Thema ist, wenn wir von der Freigabe der Globalzession sprechen, da gibt es natürlich dann auch die eine oder andere Verhandlung mit der Bank. Die eine oder andere Bank wird dann auch nicht gleich sagen, okay, ich gebe die Forderung frei ohne Gegenleistung oder zumindest eine teilweise Rückführung der Linie. Und da müssen wir tatsächlich im Vertriebsprozess auch so ein bisschen drauf achten, dass eben diese Eigentumsvorbehaltsrechte nach wie vor Berücksichtigung finden. Also wir können jetzt nicht sagen, wir führen Factoring ein und nehmen direkt die Liquidität, um die Bankenlinien zurückzuführen, sondern wir müssen nach wie vor sicherstellen, dass der Kunde dazu in der Lage ist, seine Lieferanten entsprechend zu befriedigen. Also er muss gleich oder besser gestellt sein wie vor Einführung von Factoring, um dem dann auch Rechnung zu tragen.
Es muss also ganz genau geklärt werden, im Prinzip, wem gehören die Forderungen, beziehungsweise wer hat noch einen Anspruch auf die Forderungen, bevor ihr als Factoring-Institut da reingeht. Ist das ein komplizierter Prozess? Müsst ihr da erstmal eine Art Due Diligence machen bei einem Kunden oder so?
Also definitiv machen wir eine Due Diligence im Rahmen der Kreditprüfung und das hatten wir in einem anderen Podcast mit euch schon auch sehr dezidiert mit Daniela Dusser und Bernd Renz aufgearbeitet. Da gehen wir wirklich in den Kreditprüfungsprozess rein und schauen auf der einen Seite die Geschäftsgebaren mit den Abnehmern an, also wie läuft das Grundgeschäft ab, was für Besonderheiten verbergen sich hier. Wir schauen auf der anderen Seite natürlich auch, wie ist der Kunde wirtschaftlich aufgestellt und last but not least schauen wir uns natürlich auch die Finanzierungslandschaft an und ist entsprechend hier in der Finanzierungslandschaft Platz für Factoring? Sind die Sicherheiten so aufgestellt, dass wir hier direkt auch einsteigen können oder bedarf es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch Verhandlungen mit den aktuellen Finanzierungspartnern in Bezug auf die Forderungen oder damit an knüpfende Rechte.
Aber die Lieferanten haben kein Vetorecht. Also wenn ich zum Beispiel nicht möchte, dass mein Kunde die Forderung an Factoring-Institut abgibt, das kann ich nicht machen. Das ist seine eigene Entscheidung. Marc, du schüttelst mit dem Kopf.
Ja, das kann man schon sagen. Es gibt spezielle Sachverhalte, in denen der Lieferant sich das weiter vorbehalten kann, dass es dann eben nicht dazu kommen kann, dass wir in Anführungszeichen den Eigentumsvorbehalt des Lieferanten schlagen.
Aber in der Regel ist das sozusagen gut dokumentiert und man kann es in der Due Diligence rausfinden und sozusagen was im Vorfeld gut geklärt werden kann.
Richtig, genau. Okay. Das klären wir im Vorfeld, das gucken wir uns im Vorfeld an. Das sind auch Einzelfälle. Und im Endeffekt ist es auch so, oftmals stimmt dann der Lieferant auch an Factoring zu.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt der Unternehmer bin, mit euch spreche und sage, ich möchte gerne Factoring machen, kommt ihr nach der Due Diligence zu mir und sagt, in folgendem Volumen kann ich eure Forderung ankaufen. Es gibt hier 2, 3 Verträge, wo wir nochmal gucken müssen, wo wir vielleicht mit dem Lieferanten oder der Bank sprechen müssen. Aber sozusagen dem Volumen kann ich Factoring machen und dann ist es auch sozusagen rechtssicher. Ich als Kunde habe die Garantie, dass es dann sozusagen bei euch liegt, ja.
Dem kann man definitiv zustimmen und das ist eben auch das, was wir, und wir haben jetzt mittlerweile auch einiges an Branchenerfahrung sammeln können, also in vielen Branchen im B2B-Bereich sind wir inzwischen dann auch vertreten mit unserem Produkt und haben eben über die Jahre auch die entsprechenden Erfahrungen gesammelt und können dann unserem Kunden dann auch entsprechendes Instrumentarium an die Hand geben, damit man eben solche Themen so löst, dass der Kunde dann entsprechend auch den bestmöglichen Liquiditätseffekt aus Factoring auch generieren kann.
Im besten Fall nach vorne geschaut, verende ich ja möglicherweise meine Verträge so, dass alles, was künftig reinkommt, automatisch in dieses Factoring-Programm eingespeist werden kann, oder?
Genau, also im Rahmen der Anbindung, da geben wir natürlich dann unserem Kunden auch gewisse Informationen mit, auf die er dann entsprechend berücksichtigt oder auf die er dann entsprechend achten kann, wenn er mit seinen Abnehmern spricht. Stichwort Rahmenverträge, also wenn neue Kunden dazukommt und ich unterschreibe entsprechend Rahmenverträge oder verhandle Rahmenverträge mit meinen Endabnehmern, dann kann ich natürlich, wenn ich Factoring bereits eingeführt habe und weiß, worauf es den Factor ankommt, auch schon frühzeitig das entsprechend berücksichtigen.
Das heißt, wenn ich mein Factoring-Programm entwickle und nach vorne heraus aufstelle, sollte das sauber laufen. Wie groß ist denn für mich als Unternehmer der Zeitaufwand und der Stress, bis so ein Factoring-Programm wirklich starten kann? Also von dem Moment, wo wir vielleicht in Kontakt miteinander treten, Christopher, wir beide, und bis zu dem Moment, wo ihr anfangt, die Forderung zu kaufen und das Programm dann aufgesetzt ist?
Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage und die kann man auch nicht mit einer wirklich belastbaren Timeline wirklich beantworten, weil es kommt immer darauf an, was für eine Konstellation haben wir vorliegen. Also wir haben jetzt durchaus in dem Jahr, in den ersten 6 Monaten Fälle eingebunden. Die Kreditprüfung hat 2 bis 3 Wochen in Anspruch genommen. Die Umsetzung, die Implementierung 3 bis 4 Wochen, sodass dann in der Zeit dann entsprechend auch das Factoring-Programm aufgesetzt werden konnte. Aber man muss auch dazu sagen, dass es durchaus auch Fälle gibt, wo die Komplexität dann entsprechend dazu beiträgt, dass es auch mal länger dauert. Also wenn ich jetzt an Beispiel an einen Restrukturierungscase denke, da ist natürlich ist immer wichtig, dass man das Ganze dann auch, wenn ein IDW 6 aktuell geschrieben wird, übereinander legt, die Dinge und die Finanzierungsbausteine miteinander abstimmt, sodass dann entsprechend das Konzept auch aufgeht. Oder wenn ich jetzt an einen Cross-Border-Fall denke, also Forderungsverkäufer sitzt nicht nur in Deutschland, sondern auch im umliegenden Ausland, auch das erhöht natürlich dann entsprechend die Komplexität, sodass es dann natürlich auch mal etwas länger dauern kann. Und es hängt natürlich auch nicht unbedingt an der Geschwindigkeit des Factors, sondern es hängt natürlich auch damit zusammen, wie der Kunde sich damit auseinandersetzt und dahingehend aufstellt. Also wenn ich jetzt in die Implementierung einsteige, habe vielleicht parallel noch eine ERP-Umstellung oder sonstige Projekte am Laufen und möchte mein operatives Geschäft weiterhin vollumfänglich bedienen, dann habe ich natürlich auch da, je nachdem wie viele Ressourcen ich darauf abstelle, dann entsprechend einen schnelleren oder einen langsamen Implementierungsprozess. Also es kommt immer darauf an, was die Ausgangssituation betrifft und worauf wir uns einstellen müssen. Aber wie gesagt, die Umsetzung kann auch durchaus in 2, 3 Monaten vonstatten gehen. Das hängt immer an verschiedenen Faktoren.
Wer trägt denn die Kosten für diesen Implementierungs- bzw. Onboarding-Prozess?
In einem klassischen Factoring-Case sind wir das. Also wir stellen quasi unserem Kunden unsere Dienstleistung zur Verfügung, unsere Spezialisten geben wir dem Kunden an die Hand. Also sowohl im Kreditprüfungsprozess als auch im Implementierungsprozess haben wir einen fest zugeordneten Ansprechpartner, einen Spezialisten aus dem Bereich, der sich dann gemeinsam mit dem Kunden um die Themen kümmert und das übernehmen wir. Also bei uns gibt es bei dem klassischen Factoring-Fall jetzt in der Regel keine hohen Setup-Kosten, die wir dann in Rechnung stellen. Natürlich, und da würde ich jetzt auch gleich so in Richtung Markt spielen, wenn wir über einen Cross-Border-Business sprechen und da die Komplexität vielleicht auch den einen oder anderen externen Anwalt benötigt, dann hat man natürlich da noch Kosten, die zusätzlich anfallen können. Aber Marc, vielleicht willst du da nochmal was ergänzen.
Genau, das sind dann Zusatzkosten, die anfallen können, wobei man da auch noch ergänzend dazu beitragen kann, dass das nur in sogenannten echten Cross-Border-Fällen der Fall ist. Also wenn unser Kunde eine Konzernfinanzierung sucht und einzelne seiner Konzerngesellschaften im Ausland sitzen. In diesen Fällen holen wir uns dann Rechtsrat auch im Ausland ein. Es gibt natürlich auch das einfache Cross-Border-Geschäft, so könnte man es vielleicht nennen, dass wir einfach einen Kunden haben, der in Deutschland sitzt und der uns aber Forderungen verkauft, die nicht deutschem Recht unterliegen.
Das ist unproblematisch, also selbst wenn ich zum Beispiel eine Forderung habe gegen ein Unternehmen aus Indonesien, das also einem sehr exotischen Recht unterliegt aus unserer Sicht, kein Problem?
Also unproblematisch ist ein schwieriges Wort in dem Kontext, weil man sich das natürlich ganz genau angucken muss, aus welchem Land das dann kommt. Aber da haben wir schon sehr, sehr breite Erfahrungswerte und haben auch einen sehr großen Länderkatalog von den Ländern, die uns üblicherweise begegnen. Also das heißt, wir können ganz, ganz viele Länder in Europa und in Nordamerika abdecken als Beispiel. Und da ist es natürlich trotzdem so, wir müssen ganz genau hingucken, denn warum ist das von so einer herausragenden Bedeutung für uns? Weil gegebenenfalls in der einen oder anderen Jurisdiktion entweder besondere Formerfordernisse herrschen für den Forderungsverkauf, für die Forderungsabtretung. Das heißt, wir müssen irgendwas beachten, wie Schriftform etc. Oder aber, dass Registrierungen vorgenommen werden müssen. Oder aber auch, dass beispielsweise Abtretungsverbote wirksam sind und wir möglicherweise nur im offenen Verfahren die Forderungen ankaufen können. Das heißt, wir müssen das schon immer uns detailliert angucken, haben aber für viele der Jurisdiktionen auch Lösungen parat, die wir dann sozusagen einspielen können.
Zuerst mal die pragmatische Lösung, wenn ich jetzt einen Großteil meines Geschäfts innerhalb der EU mache zum Beispiel, was vermutlich unproblematisch ist aus rechtlicher Sicht, da könnte ich natürlich auch sagen, ich mache ein Factoring-Programm nur für sozusagen die Forderung innerhalb dieser Region und die 2-3 Kunden, die in exotischen Ländern sitzen, die lasse ich einfach raus. Das ist ohne Probleme möglich, gell?
Ja. Das ist ohne Probleme möglich. Also definitiv kann man Debitoren, wo Rahmenverträge geschlossen werden, wo exotischeres Recht vorliegt, dann eben aus dem Programm problemlos aussteuern. Das ist gar kein Problem.
Jetzt haben wir den schwierigeren Fall. Das ist ein großer Teil meines Forderungspools zum Beispiel. Ja, also das Factoring macht keinen Sinn, wenn ich die rausnehme. Also muss das Problem gelöst werden. Ich nehme an, ihr habt eine Liste mit Ländern, die auf grün sind. Wie ihr gehört, Nordamerika, Europa oder sowas ist wahrscheinlich alles relativ geländegängig. Gibt es auch eine Liste mit roten Ländern, wo Factoring von vornherein rausfällt?
Also es gibt Länder, bei denen wir wissen, okay, da können wir das nicht wirksam erwerben, so dass es rote Länder gibt. Es gibt natürlich auch Länder, wo wir sagen, naja, selbst wenn wir es wirksam erwerben können, wie ist sichergestellt, dass wir am Ende des Tages an unser Geld kommen? Aber bei den meisten Ländern ist es schon so, dass wenn sie exotisch sind und wir sie noch nicht auf dem Zettel haben, wir uns das angucken können und versuchen können, Lösungen zu finden.
Ich vermute, ihr regelt das auch ein Stück weit über den Preis. Also wenn es jetzt zum Beispiel was ist, wo ihr nicht hundertprozentig sicher seid, dass ihr das eintreiben könnt, vielleicht auch, weil ihr mit den, keine Ahnung, Inkasso-Regeln nicht vertraut seid oder es einfach ein Land ist mit schlechter Zahlungsmoral generell oder so, dann würdet ihr wahrscheinlich einen höheren Abschlag nehmen als für eine innerdeutsche Forderung beispielsweise, nicht?
Also höhere Abschläge, ich meine, das ist eher, glaube ich, was unser Risikoteam beantworten kann, würde ich jetzt im Zweifel nicht sehen oder nur, also wir nehmen jetzt nicht Abschläge pro Forderung, sondern wir gucken uns das komplette Portfolio an und wenn wir uns nicht sicher sind, dass ein Großteil des Portfolios wirksam von uns ankaufbar ist, dann würden wir es eher nicht mit aufnehmen.
Und wenn man die Sache regeln kann, wie macht man denn eine Forderung Factoring gängig, die jetzt auf, sagen wir, die zumindest Bearbeitungsbedarf auf eurer Seite hervorruft? Wie kriegt ihr das hin?
Naja, ein Beispiel kann sein, was ich ja schon erwähnt habe, dass jetzt Abtretungsverbote bestehen, die auch wirksam sind im Ausland. Und da kann man sich entweder dann Waiver einholen, also sogenannte Verzichtserklärung derjenigen Abnehmer, die zuvorderst dieses Abtretungsverbot vereinbart haben. Oder aber man kann möglicherweise auch im offenen Verfahren arbeiten. Das bedeutet, dass auch das Lösungen sind, die dann in solchen Situationen ansetzbar sind.
Das ist auch immer ja so Wohl und Weh, ne? Also wir haben definitiv den Anspruch, dass wir immer ein echtes Factoring dann auch aufsetzen, wollen natürlich auch damit unserem Kunden die Sicherheit geben, dass er entsprechend dann auch ein echtes Factoring sich ins Haus holt, dass es da auch nicht am Ende des Jahres Diskussionen mit dem Wirtschaftsprüfer vielleicht gibt. Und deswegen wollen wir dann eben sicherstellen, dass wir die jeweiligen landesrechtlichen Gegebenheiten dann entsprechend auch berücksichtigen. Ja. Das ist dann auf der einen Seite kann es natürlich beim Kunden, wenn ich dann vielleicht dann doch mal einen Abnehmer aussteuern muss, zunächst auf einen, ja, wie sagt man, vielleicht nicht ganz so positiven Effekt haben, weil man dann sagt, okay, mir geht etwas Liquidität aus dem Programm verloren. Aber am Ende vom Tag sind sich, glaube ich, alle einig, dass wir eben das ordentlich und wasserfest dann entsprechend aufsetzen wollen. Und wenn es eine Jurisdiktion ist, wo man eben diesen echten Forderungsankauf nicht sicherstellen kann, ohne gewisse Dinge zu berücksichtigen, ja, dann ist das eben so.
Schauen wir uns einen anderen Fall an. Ich bin großer international tätiger Konzern mit Töchtern in, sagen wir, EU-Ländern beispielsweise, wo ihr wahrscheinlich sagen würdet, kann ohne weiteres eingebunden werden in das Factoring-Programm, also sozusagen die auch ihre jeweiligen lokalen Forderungen haben. Ich habe aber auch Töchter in exotischen Ländern. Ihr hattet vorhin angedeutet, Marc, wenn ich mich richtig erinnere, dass es da gewisse Grenzen gibt für die Umsetzung eines Factoring-Programms. Wo liegen die denn rechtlicher Art oder praktischer Art?
Ja, also da müssen wir tatsächlich uns dann ganz genau angucken, wie in der entsprechenden Jurisdiktion das Factoring funktioniert, was da auch die Marktusancen sind und auch was da sozusagen an möglichen Fallstricken, die wir hier heute besprechen, da liegt. Und warum müssen wir uns das so genau angucken? Weil auch da wollen wir das natürlich so gestalten, dass das ein wirksamer Kauf ist. Das ist ja das, was die oberste Maxime, die wir hier anstreben. Und wie du dir vorstellen kannst, kann möglicherweise ein Kauf von Forderungen in einer anderen Jurisdiktion ganz anders ablaufen, als das bei uns der Fall ist.
Habt ihr nicht schon für jedes Land das mittlerweile einmal durchexerziert, dass ihr wisst, funktioniert nach Schema X oder funktioniert nicht? Wir probieren es gar nicht mehr.
Wir sind dabei, den Katalog weiter auszubauen. Also jedes Land, das ist tatsächlich nicht ganz so trivial, wie man sich das vorstellt. Aber wir sind nach wie vor dabei, den Länderkatalog sukzessive weiter auszubauen. Unser Anspruch ist es natürlich, den Länderkatalog bedarfsgerecht dann auch auszuweiten. Also nicht jedes Land ist dann auch bei den Transaktionen relevant. Man hat ja auch eine gewisse Erfahrung. Man kriegt ein gewisses Gespür, wo denn der Bedarf dann auch vorliegt. Und daran orientieren wir uns und fokussieren uns dann immer auf die Länder, die wir als nächstes angehen wollen. Wo wir merken, da wäre dann auch ein gewisser Dealflow vorhanden.
Um das noch ein bisschen griffiger zu machen für dich, wir müssen uns natürlich nicht nur angucken, wie beispielsweise der Forderungsverkauf oder Kauf in der jeweiligen Jurisdiktion stattfinden kann, sondern auch darüber hinaus regulatorische, steuerrechtliche Fragen etc. pp. Uns mit beschäftigen. Deswegen ist der Aufwand schon etwas größer, wie der Chris gerade auch schon ausgeführt hat. Und wir erweitern halt sukzessive dann unseren Länderkatalog immer über die Länder, die wir als besonders relevant erachten.
Aber ihr seid mir gegenüber als Kunden jetzt schon insofern auskunftsfähig, wenn ich euch meine Länderorganisation zeige, dass ihr sagen könnt, keine Ahnung, Italien, Japan, Spanien können wir machen, Mexiko kriegen wir wahrscheinlich auch hin, müssen wir ein bisschen reingucken, Ägypten und Indien lassen wir bleiben. So, jetzt nur mal so fiktive Namen, also dass ich einfach durch die Länder eine klare Aussage bekomme.
Genau. Also gerade im Vertriebsprozess wird das eruiert, gemeinsam in den Gesprächen mit Kunde und Berater. Und dann schauen wir natürlich, wie sieht das Organigramm aus, wo haben wir Potenzial und was können wir als Targobank von diesem Potenzial dann entsprechend auch darstellen. Und dann wollen wir natürlich recht früh im Prozess dem Kunden da auch eine belastbare Richtung geben, in die wir dann auch arbeiten.
Und auch da gilt, in dem Moment, wo ihr meine Forderung angekauft habt, ist das sozusagen auch rechtlich und inkassomäßig euer Problem, euer Thema. Egal in welchem Land.
Dort, wo wir Factoring umsetzen können, sind wir dann entsprechend auch so aufgestellt, dass wir wie im Forderungsankauf in Deutschland entsprechend dann auch alle positiven wie negativen Effekte, die mit der Einführung von Factoring dann auch einhergehen, entsprechend dann auch darstellen.
Ich habe noch ein Problem für euch. Ihr denkt es euch. Kann es eigentlich sein, dass ich die Möglichkeit habe, meine Forderungen irgendwie zu tranchieren und an verschiedene Parteien abzutreten? Gerade wenn ich jetzt ein Großkundengeschäft habe, ein Großkunde, mit dem ich vielleicht 30% meines Umsatzes mache oder so. Oh, Marc lächelt. Das ist eine schöne Frage für dich.
Ja, also tranchieren können wir in Teilen, machen wir jetzt nicht sonderlich gerne, aber können wir in Teilen. Es gibt wiederum auch Situationen, wo wir es gerne machen. Also das ist wiederum eine Frage, die kann man jetzt nicht schwarz oder weiß beantworten. Prinzipiell ist es möglich. Was wir allerdings nicht machen werden, ist Folgendes, dass wir das, was du gerade angedeutet hast, einzelne Abnehmer tranchieren. Also was wir schon sicherstellen wollen und müssen, ist, dass wenn ein Abnehmer in unser Factoring-Programm einbezogen wird, dass dann auch alle von den Forderungen, die der Abnehmer generiert gegenüber unserem Kunden, dass die alle in unser Factoring-Programm reinlaufen. Das sehen wir nicht gerne und das wollen wir auch nicht.
Vielleicht hier auch noch eine Ergänzung. Also zum Thema Tranchieren. Wir machen das immer ganz gerne aus einer Hand. Also wir haben die Möglichkeit, weil wir eben auch einen starken Gesellschafter haben, auch größere Linien dann auch zur Verfügung zu stellen. Das heißt, von unserer Seite gibt es da eigentlich nicht den Impuls oder die Notwendigkeit. Allerdings, wenn der Kunde auf uns zukommt und aus eigenem Antrieb das entsprechend so aufsetzen möchte, dann müssen wir uns das entsprechend anschauen und wie auch Marc eben gesagt hat, unter Berücksichtigung der Gegebenheiten dann entsprechend dann auch diskutieren.
Genau, aber das geht schon und das haben wir auch bei einigen Kunden, die verschiedene Programme nebeneinander laufen haben.
Um es nochmal plastisch zu machen, damit ich es richtig verstehe, nehme an, ich jetzt ein ganz einfaches Beispiel, ich bin Automotive-Zulieferer, die Hälfte des Absatzes geht zu BMW, die andere Hälfte zu VW. Ich könnte jetzt nicht sagen, ein Teil der Forderung an VW kriegt der Faktor und ein anderer Teil die Bank, aber man könnte sich einigen mit allen Stakeholdern, die sozusagen Sicherheitsansprüche haben. Keine Ahnung, ihr übernehmt alle Forderungen gegen VW und die anderen alles gegenüber BMW zum Beispiel oder so.
Genau, solche Lösungen wären möglich, nur sozusagen den Abnehmer selbst aufteilen, wie jetzt in deinem Beispiel BMW, das wollen wir nicht.
Wie sieht das denn aus in der Praxis, wenn ein Kunde zum Beispiel nur einen Teil der Rechnung bezahlen will? Das ist ja eigentlich sozusagen, wenn es Factoring läuft, für mich als sozusagen euer Kunde nicht mehr relevant, weil das dann eine Situation ist, mit der ihr euch auseinandersetzen müsst oder ob ihr ihm das gestatten wollt oder nicht.
Das kommt natürlich drauf an, was ist der Hintergrund? Warum möchte der Endabnehmer die Rechnung nicht begleichen? Also hängt es jetzt an Qualitätsthemen, dann ist es natürlich nicht rein unser Thema, sondern nur müssen wir entsprechend mit unserem Kunden sprechen, was denn jetzt der Hintergrund ist, warum der Endabnehmer nur einen Teil der Rechnung begleichen möchte. Wenn es jetzt die Zahlungsunfähigkeit des Abnehmers ist, weil er einfach keine Möglichkeit hat, die Forderung zu begleichen, dann wäre es natürlich theoretisch unser Thema. Aber auch da, wir werden nie aktiv auf den Endabnehmer zugehen, wenn es nicht mit unserem Kunden dann auch entsprechend abgestimmt ist. Also wir werden jetzt nicht sagen, hier, du hast nur einen Teil der Forderung beglichen, was ist denn da los? Wir erwarten jetzt in den nächsten Tagen dann den Eingang der Zahlung der restlichen Forderung, sondern da, das findet dann immer in Abstimmung mit unserem Kunden statt, weil wir natürlich die Geschäftsbeziehung auch nicht in irgendeiner Art und Weise beeinflussen möchten.
Das heißt, wenn ich euer Kunde bin, also sozusagen der Factoring-Geber, ich bin immer noch das Face to the Customer zu meinen Kunden. Da tritt die Tagebank nicht in Erscheinung, ich stelle denen die Rechnung, ich mache auch das Mahnwesen und so weiter.
Sofern gewünscht. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das Produkt ist vielseitig, man kann sich auch ein sogenanntes Full-Service-Verfahren ins Haus holen. Das heißt, wir würden als Tagebank entsprechend den Service des Mahnwesens dann auch mit übernehmen. Das kann man durchaus machen. Aber die Regel ist, in den Größenordnungen, wo wir uns auch bewegen, gerade bei größeren Unternehmen, da ist eben eine eingespielte Buchhaltung vorhanden. Da ist ein eingespieltes Mahnwesen vorhanden. Da docken wir uns dann quasi an den Informationen unseres Kunden an und würden jetzt nie aktiv auf die Endab zugehen, es sei denn, es ist explizit gewünscht.
Jetzt gibt es ja manche vielleicht ein bisschen Interessengegensätze zwischen mir als sozusagen Unternehmen und euch als Factoring-Partner. Nehmen wir mal an, ein Kunde von mir, den ich gut kenne, der wichtig ist für mich, funkt mich an und sagt, danke für deine Rechnung, bei uns ist gerade ein bisschen eng, aber wir kennen uns seit vielen Jahren und läuft immer gut. Kannst du uns entgegenkommen, zum Beispiel, dass wir das Zahlungsziel um 2 Monate schieben? Oder sagen wir, ich zahle die Hälfte jetzt und die andere Hälfte sozusagen schieben wir ein halbes Jahr, das würde mir Luft zum Atmen geben. Habe ich natürlich sozusagen als operatives Unternehmen gewisses Interesse, dem Kunden vielleicht entgegenzukommen, um die Geschäftsbeziehung zu bewahren. Ihr als Factor habt da vielleicht einen nüchternen Blick drauf und sagt, Zahlungsziel ist Zahlungsziel. Wie funktioniert der Dialog in so einer Situation, beziehungsweise wer hat rechtlich das Entscheidungsrecht am Ende des Tages?
Also das Entscheidungsrecht liegt insofern teilweise bei uns, teilweise beim Kunden, muss man sagen. Wir geben dem Kunden gewisse Kriterien vor, die die Forderung erfüllen muss. Und dazu gehört auch beispielsweise eine Höchstlaufzeit, über die er nicht hinweggehen darf. Insofern kann man sagen, okay, hat er innerhalb dieses Rahmens aber Möglichkeiten, gewisse Absprachen mit seinen Abnehmern weiterhin zu treffen. Wenn das natürlich bonitätsmäßige Absprachen sind, wie du sie gerade geschildert hast, dann kann natürlich auch anderes damit einhergehen, nämlich möglicherweise Anfechtungsrisiken. Das ist ein ganz spezielles und schwieriges Thema. Wenn ich nämlich als Kunde weiß, möglicherweise, dass mein Abnehmer gar nicht mehr so in der Lage ist, meine Rechnungen zu bezahlen, dann können Rechtsgeschäfte im Nachhinein gegebenenfalls von einem Insolvenzverwalter angefochten werden. Also das ist ein Thema, was jetzt auch nicht nur vorteilhaft für unseren Kunden wäre. Ja? Und deswegen muss man sich das halt ganz genau angucken. Ja?
Vielleicht noch ein ergänzendes Beispiel. Nehmen wir mal an, Kunde verkauft eine Forderung, die Forderung wird angemahnt. Zweite Mahnstufe erreicht, es kommt dann zur dritten Mahnung, sprich man müsste eigentlich ins Inkasso gehen. Auch dann würden wir jetzt nicht als Targobank auf den Endabnehmer zugehen und sagen, so jetzt ist es aber soweit, sondern auch da werden wir mit unserem Kunden erst in den Dialog eintreten und sagen, hier, wir haben jetzt eine gewisse Überfälligkeit erreicht, wie sollen wir denn weiter vorgehen? Und selbst da hat der Kunde dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das mit meinem Endabnehmer jetzt bilateral klären, dann würden wir aber entsprechend sagen, okay, alles klar, die muss aber dann bewusst sein, wir würden jetzt vom Kauf zurücktreten und würden dann entsprechend die Forderung, ja, so gesagt, umbuchen und das Risiko würde dann in dem Fall wieder beim Forderungsverkäufer liegen, sodass er dann die Möglichkeit hat, das bilateral zu klären.
Wir sind schon nah dran, wir kommen zum letzten großen Thema und es ist schon klar, worauf es hinausläuft, Thema Insolvenz. Ja. Der erste Fall ist, glaube ich, relativ einfach. Wenn mein Abnehmer ausfällt und ihr habt die Forderung angekauft, weil er insolvent geht. Dann habe ich als Unternehmen damit nichts mehr zu tun. Dann ist es sozusagen euer Thema, das euer Geld irgendwie zurückzuholen, eure Forderung anzumelden, in der Insolvenztabelle den Verlust zu schlucken. Das ist relativ straight, oder?
Genau, das ist so. Die Bonität, für die stehen wir in der Forderung. Und wenn der Abnehmer das nicht bezahlen kann am Ende des Tages, dann ist das unser Problem. Und damit hat der Kunde im Grundsatz nichts zu tun.
Was passiert, wenn ich als euer Kunde insolvent gehe?
Dann ist es etwas anders. Dann ist es nämlich so, dann müssen wir uns, und deswegen haben das greift das Thema auf, was wir vorher besprochen haben, deswegen gucken wir uns das alles so ganz genau an. Weil eigentlich, wenn du in die Insolvenz fällst, strukturieren wir unseren Vertrag so, dass wir keinen Schaden davon tragen. Wir haben die Forderung ja gekauft von dir. Das heißt, eigentlich ist es so strukturiert, dass die Abnehmer weiterzahlen an uns dann und unser Investment auf null zurückgeführt werden sollte. Das nennen wir selbstliquidierenden Ansatz und das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt dafür und der Grund dafür, warum wir diese Prüfung, die wir am Anfang besprochen haben, so intensiv vornehmen.
Kann das ein Insolvenzverwalter anfechten, so ein Factoring-Vertrag? Also wahrscheinlich strukturiert ihr die so, dass es nicht passiert, oder?
Genau, das ist das Ziel, dass wir es so strukturieren, dass wir eben keine Anfechtungsfälle haben. Und es gibt da auch gesetzliche Regelungen, die uns dabei helfen können, beispielsweise als Stichwort Bargeschäftsprivileg. Das heißt, wenn unmittelbarer Austausch von gleichwertigen Leistungen und Gegenleistungen erfolgt, dann sind Anfechtungen nur noch unter ganz gewissen Voraussetzungen möglich. Das hilft uns in diesem Kontext. Und das ist genau das große Ziel, dass wir eben sagen, wir wollen es so strukturieren, dass für den Fall eines Ausfalls unseres Kunden wir unser Investment weiter durch die Abnehmerzahlungen zurückführen können. Das ist aber wiederum auch der große Vorteil, dass wir halt deswegen insolvenznah und restrukturierungsnah finanzieren können.
Das heißt, euer Negativszenario ist tatsächlich der Ausfall des sozusagen liefernden Unternehmens, aber der Ausfall sozusagen eures direkten Kunden, mit dem ihr den sozusagen den Geschäftskontakt habt, das ist für euch in aller Regel kein so großes Thema.
Naja, das ist für uns zweitrangig. In erster Linie gucken wir uns auf die Bonität oder konzentrieren wir uns auf die Bonität der Abnehmer. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein ganz wichtiges Thema für uns, dass wir es eben genauso strukturieren können, dass für den Fall, dass unser Kunde ausfällt, wir eben keinen Schäden ausgesetzt sind. Und das müssen wir tatsächlich immer sicherstellen.
Das ist, glaube ich, auch, wenn ich es richtig verstehe, ein Grund, warum Factoring oft eine günstigere Alternative ist als andere. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein bonitätsschwacher Autozulieferer bin, liefere aber an BMW und VW, sozusagen finanziert hier auf die Bonität von BMW und VW und dadurch kriege ich deutlich bessere Konditionen, als wenn ich einen Kredit aufnehme, der auf meine Bonität abstellt, korrekt?
Das kann man so sehen, ja, definitiv. Also in die Preiskalkulation, die wir im Hause tätigen, fällt natürlich das deutlich mit einem gewissen Gewicht dann auch mit rein, definitiv.
Sehr schön. Haben wir bis hierhin irgendwelche rechtlichen Aspekte übersehen, die in eurer täglichen Arbeit oft noch eine Rolle spielen?
Ich glaube, wir haben nichts übersehen. Was tatsächlich unser A und O ist, ist, dass wir gucken müssen, dass die Forderung besteht und dass sie übertragbar ist. Und das ist das, was beim Dreh- und Angelpunkt der rechtlichen Prüfung darstellt.
Und hier natürlich auch ergänzend, also wir haben jetzt einige rechtliche Themen besprochen. Man muss keine Sorge haben, das wird jetzt nicht in der Anbahnungsphase ein bunter Blumenstrauß von Themen, die wir sukzessive alle abarbeiten müssen, sondern in der Regel kommt es je nach Transaktion dann zum ein oder anderen Themen von denen, die wir jetzt eben besprochen haben, die man dann entsprechend berücksichtigen muss. Also genau.
Ich hatte auch den Eindruck, es ist ein relativ standardisierter Prozess, der hier oder da nochmal eine genaue Prüfung von euch bedarf. Aber weil ihr das schon so lange macht und eure Wettbewerber auch, läuft es relativ geräuschlos durch. Die wichtigen Sachen werden geklärt in dem Moment, wo das Programm läuft. Sozusagen ist es auf Autopilot geschaltet. Und eigentlich sind die Risiken dann eher auf eurer Seite als auf meiner Seite, sozusagen, wenn ich euch dazu hole.
Definitiv. Also würde das Produkt Factoring so eine hohe Komplexität mit sich bringen, dann um die Brücke auch wieder zur Eingangssituation zu schlagen, zum Wachstum der Branche, dann würden wir natürlich nicht solche Entwicklungen sehen. Und wir haben eher den Eindruck, dass Factoring sich weiter etabliert und in vielen Branchen inzwischen dann auch wirklich ein Gesetzesinstrument ist, um sich finanzierungsseitig breiter aufzustellen. Und wer weiß, was 24 noch für Herausforderungen mit sich bringt, sich dann entsprechend auch vorzubereiten, um Unwägbarkeiten dann entsprechend auch abzufedern und darauf vorbereitet zu sein.
Genau, also das, um da noch zu kurz zu ergänzen, also es ist schon so, wie der Christopher sagt, Factoring ist teilweise ein komplexes Produkt und wir haben einige Dinge, die wir abhaken müssen, auf die wir Acht geben müssen, dass wir eben die Forderungen wirksam erwerben. Aber wenn man mal vergleicht, beispielsweise unser typischer Standardvertrag, der umfasst mehr oder weniger unter 10 Seiten, inklusive Deckblatt und Unterschriftenseite. Und wenn ich mir dann andere Finanzierungsinstrumente angucke, die teilweise mit mehreren hundert Seiten daherkommen, dann hat man schon so eine gewisse Einordnungsmöglichkeit, wie das Factoring da im Vergleich dazu steht.
Also ganz interessantes Fazit unseres kleinen Tutorials. Das ist eigentlich gar nicht so komplex, wie viele Leute denken, beziehungsweise die Komplexität ist durch die vielen Jahre Erfahrung sehr gut adressiert und im Griff. Und das war ja vielleicht auch ein bisschen das Ziel unseres Podcasts, die Sachen mal einzuordnen und vielleicht auch die Punkte zu beleuchten, die zu besprechen sind. Aber es gibt sehr wenige Dealbreaker und vor allem wenige Sachen, die Kopfschmerz bereiten. Das nehme ich mal mit von heute. Kein Widerspruch von euch. Nicht mal von Marc, super.
Kein Widerspruch.
Cool. Dann sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Ich glaube, insbesondere für diejenigen, die überlegen, ihre ersten Schritte in die Factoring-Welt zu übernehmen, war das heute eine sehr hilfreiche Veranstaltung. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, Michael, für den kurzweiligen Austausch.
Vielen lieben Dank.
Vor allem natürlich dir, Marc, besonderen Dank, weil wir wissen ja, wie schwierig es für Anwälte mitunter ist, recht pauschal auf breit angelegte Fragen, wie die meinen, zu antworten. Aber ich finde, du hast es echt gut hinbekommen und es war wirklich klasse, dich als Experten hier mit dabei zu haben. Danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, da kann ich nur noch sagen, vielen lieben Dank auch dafür. Ich habe mir Mühe gegeben und auch wenn oft schwarz und weiß nicht so in der Juristerei gern gesehen ist und es auch sehr sich oftmals verbietet, habe ich versucht, es doch einigermaßen einzuordnen.
Das ist dir gelungen und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute von euch. Das war unser kleines Factoring und Recht Tutorial bei What's Up Corporate Finance. Wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende und sagen bis bald mal wieder. Bleibt uns gewogen, macht's gut.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com